Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In dieser Folge habe ich Jenny Moldenhauer eingeladen und sie ist alleinerziehend. Und sie hilft anderen Alleinerziehenden dabei, eine positive Einstellung zu diesem Familienmodell zu bekommen. Wir sprechen über Jennys Geschichte, wie sie dazu gekommen ist, alleinerziehend zu sein, obwohl sie das niemals sein wollte, und wie sie ihren Weg dahin gefunden hat, wirklich bewusst damit umzugehen. Ich finde ihre Geschichte höchst inspirierend, weil es zeigt, wie sehr wir mit alten Denkmustern verhaftet sind und auch im gesellschaftlichen Kontext mit Erwartungen verknüpft sind, die wir aber bei uns selbst verändern können. Wir sprechen also über diese Glaubensmodelle, die mit dem Wort alleinerziehend verbunden sind, wie man das Ganze vielleicht anders nennen kann, wie man die Beziehung zum Vater des Kindes möglichst positiv oder wenigstens konstruktiv gestalten kann. Und vor allem sprechen wir darüber, was das eigentlich Positive an dieser Familiensituation ist, auch wenn du das vielleicht gerade noch nicht so richtig sehen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit dieser Folge. Wenn sie dir gefällt und du andere Alleinerziehende kennst, dann empfehle diese Folge gerne weiter oder hinterlasse mir auf Spotify oder bei Apple iTunes gerne ein paar Sterne und noch viel gerne auch eine Rezension. Vielen Dank dafür und jetzt aber viel Freude mit dem Gespräch mit Jenny Moldenhauer. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute habe ich Jenny Moldenhauer eingeladen. Sie ist Familiencoach, Expertin für Einelternfamilien und selbst alleinerziehende Mama. Jenny begleitet alleinerziehende Mamas aus ihrer Überforderung hin zu einem erfüllten, glücklichen Familienleben als Single-Mom. Und Jenny, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wie wir uns begegnet sind. Ich glaube irgendwie über Facebook und ich fand das Thema super spannend, weil das habe ich noch gar nicht behandelt, Alleinerziehende. Und da sie sich darauf spezialisiert hat, habe ich natürlich sofort gesagt, Jenny, du musst in den Podcast kommen. Und heute ist sie da. Jenny, wie schön, dass wir heute endlich nach ein paar Verschiebungen die Zeit gefunden hast, ja.
Ja, hi Susanne. Ich freue mich auch total, dass es heute endlich klappt und bin schon ganz zusammen. Genau, ich glaube, das war so ein bisschen wie so eine universelle Fügung, dass ich dich gefunden habe bei Facebook. Ich dachte, so, das passt wie die Faust aufs Auge und dann hat es total gut geklappt und jetzt sitzen wir hier.
Ja, so schnell kann es gehen oder auch nicht.
Genau.
Meine Eingangsfrage ist immer, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
Genau, du hast ja schon so ein paar Infos gegeben. Genau, ich bin Jenny und ich lebe jetzt in meiner Wahlheimat Berlin schon, ich glaube, schon seit 12 Jahren jetzt mittlerweile. Und jetzt habe ich eine kleine Tochter, die ist jetzt 3,5. Und wie gesagt, ich bin alleinerziehend und wir rocken hier gemeinsam unseren Alltag. Und ich bin von Hause aus bin ich Soziologin, habe lange als wissenschaftliche Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst gearbeitet. Aber das war mir auf Dauer doch alles irgendwie zu steif und ja, das Amt und es dauert alles so lange. Und ich konnte mich nicht wirklich entfalten und habe mich so ein bisschen, sag ich mal, in meiner Kreativität auch eingeschränkt gefühlt. Und dann habe ich gesagt, so, ich will das alles hinter mir lassen und springe wirklich ins kalte Wasser und habe mich dann selbstständig gemacht. Und weil ich halt gesehen habe, dass gerade der Bedarf da ist, ne, wirklich Alleinerziehende zu unterstützen, hoch ist und auch so, sag ich mal, in meiner näheren Umgebung, ich gemerkt habe, oh, es trennen sich immer mehr Familien und dann kamen immer mehr Fragen zu mir, Jenny, wie machst du das eigentlich so im Alltag mit deiner Tochter? Und dann habe ich gedacht, so ja, das ist vielleicht total gut, da könnte ich einen gesellschaftlichen Mehrwert irgendwie schaffen und mein ganzes Wissen integrieren und ich habe mich dann wirklich damit selbstständig gemacht. Genau, und jetzt bin ich Expertin vor allem für Alleinerziehende, aber auch für Familien in Trennung oder auch am besten schon vor der Trennung, also mit einem Trennungswunsch. Aber ich begleite auch zum Beispiel Frauen, die sagen, so, ich finde keinen Partner und ich will jetzt einfach nicht mehr warten, ich mache das jetzt ganz alleine, werde alleine Mama und dann begleite ich sie da auch auf ihrem Weg.
Spannende Konstellation, da werden wir ja sicherlich noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber vielleicht erzählen wir mal erstmal so deine Geschichte noch so ein bisschen intensiver. Warum bist du denn alleinerziehend? Wie kam es dazu?
Ja, es ist eigentlich alles ganz spannend, sage ich mal, wie es doch im Endeffekt dazu kam. Den Vater meines Kindes habe ich ganz klassisch irgendwie über das Online-Dating kennengelernt, wie wir das alle heute irgendwie so machen. Und, ja, oder wie man es irgendwie einfacher macht, sage ich mal.
Ja.
Und ja, wir haben uns halt gut verstanden, aber es war eigentlich eher, ne, so eine lockere Geschichte. Ich nenne es mal irgendwie Freundschaft plus, also so als wenn man das unbedingt irgendwie labeln möchte. Also wir waren halt nie ein Paar. Und dann kannten wir uns 3 Monate und es war alles auch irgendwie so spaßig, aber dann war auf einmal so, oh Mist, ich bin irgendwie überfällig. Dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv. Und dann war natürlich meine Welt erstmal so zwischen Freude und Furcht und Panik alles zusammen. Er war da auch ziemlich überfordert mit und ich wusste auch gar nicht, ne, soll ich das Kind behalten oder nicht, weil ich wollte immer meine Happy Family in einer heilen Beziehung dann irgendwann mal Mutter werden und Familie gründen, aber in diesem Setting war das nie mein Wunsch. Aber wie das Leben so spielt, dann kam alles anders und dann eines Morgens bin ich wirklich aufgewacht und habe gedacht, ist mir egal, ich kriege jetzt dieses Kind, ne, ob mit oder ohne Vater. Und seitdem gehe ich diesen Weg.
Und das heißt, er war überfordert. Wie hat er denn überhaupt dann so in dem Moment reagiert und dann auch so mittelfristig sozusagen?
Ich glaube, das war so ein bisschen dieses ein Tag, ich möchte das Kind, ne, ich unterstütze dich. Auf der anderen Seite wieder, oh Gott, ich kann das gar nicht, ich möchte das auch nicht, ich möchte gar kein Vater werden oder geschweige denn nicht irgendwie mit dir in der Familie sein. Also es war wirklich sehr ambivalent. Und in dem Sinne war es mir halt keine Hilfe oder nicht die Hilfe, die ich mir vielleicht in dem Moment gewünscht hätte. Und deswegen habe ich es halt viel mit meiner Familie besprochen und mit meinen engsten Freunden. Aber eigentlich wusste ich schon so tief in mir drin vom ersten Moment, dass ich dieses Kind behalte, weil die Vorstellung, es nicht zu bekommen, war einfach 1000-mal schlimmer für mich.
Magst du mal teilen, wie alt du zu dem Zeitpunkt warst und vielleicht auch der Vater?
Ich war, warte kurz, genau, 32, genau, bin ich schwanger geworden. Dann mit 33 habe ich sie dann bekommen. Und er ist 2 Jahre jünger als ich. Und ich glaube, es war mehr noch so, wir kamen beide aus einer langjährigen Beziehung und war erstmal nur so Spaß und Sturm und Drang und nicht schon wieder was Ernstes eingehen. Und genau, ich glaube, das kam auch irgendwie dazu. Und was ich aber so schwierig fand, so dieses, ich habe mir das, weil mein Wunsch immer ein anderer war, dass ich immer probiert habe, quasi, dass wir eine Art Familie sind, die wir aber nie waren, weil ich immer gedacht habe, okay, er ist jetzt quasi der Vater, deswegen muss das einfach funktionieren. Hat es aber natürlich auch nicht.
Wie war das denn dann? Also du hast dich dann mit deiner Familie beraten, wie haben die reagiert? Ich meine, also ich fand das jetzt mit dem Alter wichtig, dass wir hier, ne, klar haben, dass das jetzt nicht irgendwie so noch mitten im Studentenleben, Anfang 20 oder so, sondern ihr wart beide irgendwie auch in einem Alter, wo man ja durchaus über Familie dann konkret nachdenken kann. Also kann man natürlich auch schon viel früher, aber das ist ja so das übliche Alter, sage ich mal, jetzt heute eher. Wie hat deine Familie reagiert? Als du das erzählt hast, da, ich bin jetzt schwanger, aber es gibt eigentlich nicht wirklich einen Vater dazu.
Also eigentlich haben wir alle sehr positiv reagiert. Auch wirklich, also was heißt zugesprochen, haben wir wirklich Mut gemacht, so von wegen, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum du das nicht schaffen solltest, weil sonst die Rahmenbedingungen, das Finanzielle und mein Umfeld und auch, dass ich überhaupt Mutter werden wollte, also auch schon immer. Also es hat eigentlich nichts dagegen gesprochen, außer, sage ich mal, mein Bild von, ich möchte unbedingt dieses Mutter-Vater-Kind-Familienbild aufrechterhalten. Hat nichts dagegen gesprochen und da habe ich gedacht, ja, also da hatte ich die Unterstützung und auch durch meine Freunde. Deswegen habe ich dann, also was heißt deswegen, aber das war natürlich nochmal so, da ich mal den letzten Schubs gegeben, wo ich gedacht habe, gut, es wird wahrscheinlich schwer und hart und alles werden, was ich mir noch gar nicht vorstellen kann, aber ich mache das jetzt.
Und wie war es dann wirklich? Unter welchen Umständen kam deine Tochter dann zur Welt? Und wie war es dann mit dem Vater?
Ich kann vielleicht noch mal vorher ein bisschen ausholen, so die Zeit der Schwangerschaft, weil es war natürlich auch Corona und ne, es kam irgendwie
Oh,
auch noch
okay.
dazu. Und da war halt auch so dieses Thema von wegen, ja, ich sitze jetzt hier irgendwie alleine, es ist keiner da, der mit dem man jetzt sich freut und ne, zusammen irgendwie Babysachen shoppt. Also was heißt, es ist keiner da, es ist halt nicht der Partner da, so, oder diese, ne, diese Freude auf das Kind teilen. Wie wollen wir es nennen? Was brauchen wir alles? Also diese ganzen Sachen, oder es streichelt dir mal einer über den Bauch. Und also dieses Ganze, was man so zusammen als Paar oder als werdende Familie durchmacht, oder so wie ich mir das zumindest immer vorgestellt habe, gab es halt nicht. Und auch diese, ne, Untersuchung dann bei der Frauenärztin, da war ich größtenteils immer alleine, was ich halt super schwierig fand, weil du hast selber keine Ahnung, dann sitzt du da, kriegst irgendwie so einen Stapel von irgendwelchen Heftchen mit irgendwelchen Vorsorgeuntersuchungen, die du vielleicht brauchst, aber die Kasse zahlt das nicht und das musst du dann selber bezahlen. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Keine Ahnung. Na, also komplette Überforderung. Und dann war, genau, verging die Zeit natürlich irgendwie. Wir hatten aber auch immer wieder Kontakt und haben uns dann auch trotzdem gesehen. Und er hatte auch immer wieder probiert, irgendwie auch da zu sein, so in seinem Rahmen, wie er das für konnte. Und es war dann auch irgendwie okay. Genau, und dann sollte sie eigentlich Mitte Mai zur Welt kommen. Hat sich dann aber irgendwie entschieden, nö, ich komme schon einen Monat früher.
Okay.
Und dann war das wirklich, sage ich mal, wie im Hollywood-Film Blasensprung ab in die Klinik und nach 2 Stunden war sie dann schon da.
Ach Gott, oh mein
Ja,
Gott.
das war wirklich so im Nachhinein, aber dann schon eine easy Geburt, weil es natürlich, ne, nicht so lange gedauert hat, aber mental war ich halt eigentlich gar nicht, noch gar nicht drauf, ne,
Ja,
irgendwie
ja,
eingestellt.
ja.
Und er war aber auch bei der Geburt dabei und war mir auch eine super Hilfe und
Ach echt? Ach schön. Okay.
Aber da ist halt, ne, es war der erste Lockdown, sprich, danach durfte uns auch niemand besuchen. Und dann lagen wir halt erstmal, ich glaube, es waren irgendwie 6, 7 Tage, im Krankenhaus. Und ja, dann war so, oh Gott, ich kann ja nicht mehr, ne? Ich konnte nicht raus und keiner durfte rein. Und das Essen war auch nicht so, wie man sich, glaube ich,
Oh
gewünscht
ja.
hätte. Ja, das war halt schon so eine schwierige Zeit und dann hast du diesen kleinen Wurm da und ich weiß noch, die erste Nacht lag sie so auf mir und ich darf mich nicht eine Sekunde bewegen, damit ihr nichts passiert, so, weil sie halt noch so richtig mini, mini war. Ja, und das ist halt auch, ich meine, gut, natürlich auch Corona verschuldet, aber auf der anderen Seite, das so mit mir auszumachen, diese neue Rolle, war schon hart. Und auch, ich weiß noch, dieser Gedanke, oh Gott, sie ist jetzt für immer da. Sie geht jetzt nie wieder weg. Hast du dir das auch gut überlegt?
Offensichtlich nicht, aber ich sag's ja auch, selbst wenn man sich's wünscht und das ne, dann auch irgendwie eintritt und man einen Partner an der Seite hat, dieser Gedanke ist trotzdem da. Also das ist,
Ja.
glaube ich, bei jeder, die Mutter, die das erste Mal so ein Baby da hat und weiß so, okay, das ist jetzt da und geht nicht wieder weg. Ja, kein Umtauschrecht eingeschlossen. So.
Richtig.
Ja, okay, das ist ja wirklich ein schwieriger Start dann auch ins Muttersein, so ganz alleine, ohne irgendwie, ne, aus verschiedenen Gründen. Wie ging es denn dann so weiter? Wie hast du dich so in die Mutterrolle reingefuchst und wie ging es dir so mit diesem Gefühl, ich muss es aber mehr oder weniger allein machen?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass für mich gerade am Anfang so diese klassischen Sonntage für mich immer echt schwierig waren. Also in meinen Augen habe ich überall irgendwie halt nur Happy Families gesehen, bei denen alles rund läuft und alles harmonisch ist, was es natürlich auch nicht immer ist. Aber meiner Sichtweise damals war das halt so und ich habe mich wirklich gefühlt so, ich kann meiner Tochter nicht das Familienleben bieten, was ich irgendwie möchte und habe mich wirklich gefühlt wie, ich habe einfach versagt und ich kriege das alles nicht hin und ich bin eine schlechte Mutter und diese ganzen Selbstzweifel kamen dann wirklich hoch und das dann quasi mit mir auszumachen, gleichzeitig aber, ne, dieses Ganze, ne, gerade stillen und man schläft wenig und man, ne, die eigenen Bedürfnisse zählen ja sowieso auch gar nicht mehr und das dann irgendwie alles zusammen unter einen Hut zu kriegen, das war schon echt sehr herausfordernd. Aber
Wie
es war
bist
auf der anderen Seite auch so, also die hat, also auf der anderen Seite war es so schwer, auf der anderen Seite hat sie mich auch so ein bisschen da rausgeholt, gerade weil sie auch immer noch ein super positives Kind ist und auch mich dann so ein bisschen, sag ich mal, in den Moment zurückgeholt hat. Für mich ist doch alles gut. Ich bin da und wir kriegen das hin. War immer so sehr zwischen, alles ist total schön, weil ich bin gerne Mama, und dann wieder so, Gott, ich bin alleine und ich schaffe das alles nicht und ich will das eigentlich gar nicht.
Ja, okay. Und wie bist du damit umgegangen? Also gerade in diesen Phasen, wenn dich so die Selbstzweifel erwischt haben und da so runtergebracht haben?
Ja, es gab, glaube ich, wirklich wie so eine Entwicklung bei mir. So, also am Anfang habe ich immer gedacht, ich darf ihr das nicht zeigen. Also ich darf meine Emotionen nicht vor ihr irgendwie wirklich zeigen. Also gerade meine Trauer und meine Wut. Ich habe das sehr lange in mich reingefressen und irgendwann konnte ich es dann aber nicht mehr zurückhalten. Und dann sind mir auch die Tränen über die Wange gekullert. Und dann war es aber auch im Endeffekt gut, dass ich es dann auch rausgelassen habe und sie das auch versteht, dass es auch okay ist, dass man auch, ne, mal traurig ist oder auch wütend sein darf und es ist in Ordnung. Und aber mir dann die Erlaubnis zu geben, was wirklich lange gedauert hat, hat bei mir echt so ein bisschen diesen Switch gemacht von wegen, ja, es ist okay, ich muss hier nicht immer meme, ich bin nur stark. Und klar bin ich auf der einen Seite stark, aber ich darf auch mal sagen, nee, es ist gerade zu viel, es ist gerade kacke, ich kann nicht mehr. Und natürlich, was mir eine Riesenhilfe war, weil ich halt meine Familie nicht hier vor Ort habe, dass ich mir wirklich angefangen habe, ein Netzwerk hier zu schaffen. Also mit anderen Alleinerziehenden, oder auch in Familienzentren. Also es gibt ja wirklich, Gott sei Dank, viele Angebote, gerade auch für Alleinerziehende, dass man sich erstens dann nicht so alleine fühlt, den Austausch hat, und halt auch wirklich, wenn es hart auf hart kommt, du brauchst halt jemanden, der wirklich da ist, wenn man auch mal krank ist oder irgendwas halt ist.
Ja, da gehen wir gleich nochmal, also da weißt du ja bestimmt jetzt als Expertin und Beraterin Bescheid, aber lass uns nochmal so ein bisschen auf diesen Moment, in dem du dir erlaubt hast, auch mal traurig zu sein, auch mal wütend zu sein, ein. Was ist da genau passiert? Kannst du dich daran erinnern, dass du gesagt hast, okay, eigentlich gehört das zum Leben dazu, so verstehe ich dich.
Ja, also ich hatte einen Moment, das weiß ich noch, da saß ich hier auf dem Boden bei mir im Wohnzimmer und den Auslöser weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich auf einmal so traurig und da war meine Tochter vielleicht so kurz vor 2, also noch ziemlich, ziemlich klein. Und dann liefen mir wirklich die Tränen runter und dann hat sie das natürlich sofort gemerkt und kam dann zu mir und hat mich irgendwie in den Arm genommen. Dann wurde es in dem Moment natürlich erstmal noch so ein bisschen schlimmer, aber danach wurde es viel besser und ich habe gemerkt, dass ich eine viel authentische Mama sein kann, wenn ich es mir eigentlich, also wenn ich es mir wirklich erlaube, das ihr auch zu zeigen. Und umso
Schön.
älter sie wird, umso mehr versteht sie das jetzt auch. Und jetzt fragt sie natürlich auch, Mama, warum bist du traurig? Was ist los? Und dann kann ich ihr das aber auch vermitteln, von wegen, ja, du bist ja auch manchmal traurig und ich bin auch manchmal traurig und es ist okay. Und für mich ist es einfach, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss so dagegen ankämpfen. Das war für mich diese innerliche, ich fühle mich so doof und so hilflos und wütend und unverstanden auf die Welt und die Umstände, also wirklich dieses, ich bin so sauer auf alles und jeden Modus und das einfach erstmal rauszulassen, war für mich der erste Schritt in, ich kann jetzt was verändern, dass es für mich angenehmer wird. Aber ich glaube, hätte ich diese Emotionen nicht rausgelassen oder mir nicht erlaubt, die zu fühlen, wäre ich noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin.
Hast du denn auch dir selbst irgendwie jetzt mal, also wenn ich jetzt sage professionelle Hilfe, meine ich jetzt nicht irgendwie unbedingt Psychotherapie oder sonst was, sondern irgendwie auch mal so eine Beratung. Du hast ja gerade gesagt, es gibt viele Netzwerke auch für Alleinerziehende und sowas. Hast du zu dem Zeitpunkt auch schon da bewusst danach gesucht, wer kann mich hier vielleicht mal auch ne, als neutrale Person, jetzt nicht Familie, ne, das ist ja auch, also sicherlich auch eine Unterstützung gewesen, aber so, dass du dir da irgendwo noch Unterstützung bewusst auch gesucht hast oder kam das dann erst später?
Das kam wirklich erst später. Ich glaube, zu Beginn wollte ich mir gar nicht zugestehen, dass ich Hilfe brauche. Da war es wirklich so, gut, das ist jetzt die Situation, musst du jetzt halt klarkommen, ne? So mehr oder weniger. Ich glaube, es hätte einiges, ich sag mal, den Prozess, den ich jetzt durchgegangen bin, den hätte ich viel früher ansteuern können und da wäre einiges auch anders gelaufen. Aber zu dem Zeitpunkt war auch dieses Labeln, dieses, wenn jemand gesagt hat, du bist alleinerziehend, da ist für mich die Welt zusammengebrochen. Also ich fand dieses Wort auch ganz schlimm.
Ja.
Nicht so, weil ich mich nie so sehen wollte. Und ich glaube, deswegen habe ich das so ein bisschen, so gerade die ersten ein, zwei Jahre mit meiner Tochter auch wirklich so probiert, von mir wegzuschieben. Von wegen, ich bin nicht alleinerziehend oder deswegen, ich brauche auch keine Hilfe. Nee.
Okay.
Weil es gab schon diesen Austausch, jetzt auch in Familienzentren, auch mit dann Mitarbeitenden, die da vor Ort waren. Dann hat man so ein bisschen gesprochen, dann ist so die Lebenssituation zu Hause. Aber ich habe es, glaube ich, auch sehr beschönigt, als es schwierig war.
Dieses Thema alleinerziehend und das Label, was dir da so aufgedrückt wurde, hast du das so für dich ergründet, warum ausgerechnet das dir so viel, ja, so viel Unbehagen bereitet hat?
Ja, ich glaube, weil ich das Gefühl hatte, ich bekomme eine Rolle übergestülpt, die ich gar nicht möchte. Also wirklich so, ne, dieses, ich wollte immer dieses heile Familie, Mutter, Vater, Kind Modell leben und haben. Und es war für mich so wirklich dieser Stempel, ja, jetzt wissen es alle, sie hat es nicht hingekriegt. Oder ich habe für mich versagt, weil ich das Familienbild nicht leben kann, wie ich es mir vorgestellt habe. Weil meine Eltern, die sind, seitdem sie sich halt irgendwie kannten, verheiratet und bei meinem Bruder ist es ähnlich mit seiner Frau, also auch Ewigkeiten zusammen und also auch alle oder die meisten in meinem Umfeld, also gerade aus der Heimat, auch alle, wie man es halt macht, ne? Man heiratet, Haus bauen, weiß ich nicht, zwei, drei Kinder und so macht man das irgendwie. Und ich wollte das halt auch immer haben. Und dann war halt wirklich dieses, du bist alleinerziehend, Stempel, bam, versagt. Das war wirklich so meine erste Assoziation davon und auch gesellschaftlich. Es ist ja auch wirklich, man wird schon irgendwie immer so ein bisschen bemitleidet. Also am Anfang auch so, als ich noch nicht so viele kannte, die auch alleinerziehend sind, wurde ich wirklich immer so ein bisschen, oh, wie schaffst du das alles? Oh ja, krass. Und dieses, also ich weiß, sie meinten das irgendwie nett, aber für mich kam dieser Mitleid so raus, von wegen, ja, okay, das tut mir alles so leid und ja, Und ich denke mir mal so, ja, was habe ich denn für eine Wahl? Soll ich sie jetzt irgendwie abgeben? Oder ist ja auch, es ist ja keine Wahl, deswegen, ich muss ja irgendwie da durch. Und ich kriege das auch irgendwie hin. Aber diese Mitleidsschiene fand ich ganz schrecklich.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wie bist du denn dann, also das ist ja, ne, in meiner Welt so ganz klar, dass das so ein Glaubenssystem ist, in dem du da irgendwie existiert hast und das jetzt einfach, ne, total gesprengt wird von der Realität, die du dir da irgendwie erschaffen hast. Wie bist du denn damit umgegangen? Und genau dieses Glaubensgefüge zu hinterfragen und letztendlich, jetzt bist du ja im Frieden mit deiner Einelternrolle sozusagen.
Ja, es hat lange gedauert, natürlich. Aber erstmal, wie gesagt, diese Akzeptanz und ich habe mich dann auch wirklich mit meiner neuen Rolle, sage ich mal, wirklich so Step by Step probiert anzufreunden. Und ich wollte mich auch so ein bisschen lösen von dem, ne, diesen Versagensängste und ich kann nicht die Mutter sein, die ich möchte. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, so, wer sagt denn das überhaupt? Also wer sagt denn, dass man in einer Einelternfamilie nicht genauso glücklich oder auch unglücklich aufwachsen kann wie in einer klassischen Paarfamilie? Und dann habe ich gedacht, ja nee, darauf kommt es ja auch überhaupt nicht an. Und dann hat das so langsam so ein bisschen so ein, sag ich mal, Bewusstseinsänderung ergeben und dann natürlich auch der Austausch mit anderen, die in einer ähnlichen Situation waren, wo ich gemerkt habe, ey, die sind so coole Mamas, egal ob jetzt mit Partner oder ohne. Wir können das richtig gut machen. Und das war wirklich so ein bisschen dieses, okay, cool, ich akzeptiere erstmal meine Situation, wie sie ist. Auch wenn sie nach wie vor nicht mein Lebenskonzept ist, wie, oder mein Familienkonzept, wie ich es mir erträumt hätte. Aber wie gesagt, ich habe es akzeptiert und dann habe ich gesagt, so, ich mache jetzt das Beste aus meiner Situation. Ich wollte halt nicht mehr dieses Opfer sein, ne? Dieses Opfer der äußeren Umstände und alles ist so doof. Und der Vater meines Kindes ist so doof. Und alles ist, also dieses ganze, ne? diese äußeren Umstände sind schuld, dass es mir schlecht geht. Ich dachte so, nee, das will ich nicht mehr. Ich will jetzt irgendwie aktiv was ändern und aus meiner Situation wirklich das Positive daraus ziehen, weil es gibt durchaus auch so viel positive Sachen, die dieses Lebenskonzept, wie man es so nennen will, oder Familienkonzept hat, was ich auch jetzt wirklich gerne lebe.
Vielleicht bevor wir da jetzt wirklich dann einsteigen, so ein bisschen auf die generellere Ebene, was ist aus dem Vater geworden? Also gibt es den noch und in welcher Form und wie hat sich das entwickelt?
Ja, das war auch so ein Prozess, sage ich mal. Und auch
Mhm.
dieses Ganze, ne, wie regeln wir das jetzt auch mit dem Umgang und Unterhalt und alles, was dazugehört. Also wir hatten jetzt natürlich jetzt kein Thema mit Scheidung oder irgendwas oder Trennung an sich, aber trotzdem, ne, gibt es ja irgendwelche Regelungen, die man dann treffen muss. Wir haben jetzt dieses klassische Residenzmodell für uns etabliert, wo sie halt jedes zweite Wochenende bei ihrem Papa ist und noch einmal mittwochs, aber auch immer nur alle 14 Tage. Und das klappt sehr gut. Also er kümmert sich, er liebt sie, glaube ich, auch wirklich abgöttisch und sie freut
Oh,
sich auch
schön.
jedes Mal auf ihn. Und ich glaube, da können wir auch wirklich stolz auf uns sein. Ich meine, natürlich gibt es nach wie vor Schwierigkeiten und Kommunikationsprobleme, will ich gar nicht sagen, aber das gibt es, glaube ich, in anderen Konstellationen auch. Von daher finde ich, dass wir das eigentlich, obwohl wir nie ein Paar waren, also sprich, uns verbindet halt keine gemeinsame Vergangenheit, kriegen wir das eigentlich ganz gut hin.
Vielleicht ist das sogar ein Vorteil, könnte ich mir
Ja.
vorstellen, in mancherlei Hinsicht so, ne? Weil
Ja.
ihr quasi auf einem, ne, blanken Feld angefangen habt, okay, jetzt sind wir halt in der Konstellation, was machen wir jetzt draus, ohne die ganzen Vorgeschichten, die da im Zweifel mit reinspielen bei vielen anderen, ne? Die sich halt trennen und dann, das wirst du ja selber erleben.
Ja.
Und das heißt, also das klingt ja jetzt so nach einer ganz guten Situation. War das denn von Anfang an so, dass er dann gesagt hat, also er war ja auch bei der Geburt dabei und hat dann gesagt, okay, irgendwie, ich will schon Teil sein ihres Lebens auch. Nicht deines, aber ihres.
Genau. Ich glaube, das war schon von vornherein schon so, dass er irgendwann dann wirklich auch Vater sein wollte, wo ich mir am Anfang wirklich nicht so sicher war und ich aber auch, glaube ich, immer ihn sehr probiert habe, in diese Vaterrolle zu drängen, weil ich immer gedacht habe, so, es ist jetzt halt, wie es ist, du bist jetzt der Vater, also verhalte dich auch wie einer.
Ja, okay.
Was im Nachhinein, glaube ich, auch nicht das Schlauste von mir war, aber okay, lassen wir das jetzt mal so stehen. Auf jeden Fall war es im ersten Jahr, habe ich natürlich schon eigentlich das meiste gemacht, ja auch, ne, aufgrund des Stillens natürlich. Aber wir hatten regelmäßig Kontakt und er hat sie auch immer gesehen. Also auch dann, aber immer zusammen, ne? Also immer mit mir eigentlich, nie alleine. Und dann, als sie dann ein bisschen älter wurde, haben wir halt angefangen, wirklich dieses Modell irgendwie zu entwickeln. Und dass er sie halt auch alleine hat und auch über Nacht hat. Und ich glaube, für meine Tochter ist es auch nichts Schlimmes oder nichts Außergewöhnliches, weil sie kennt es nur so. Und das ist auch völlig okay. Und ich habe natürlich dadurch auch mal ein freies Wochenende, was auch sehr schön ist. Also
Genau, eines der Vorteile des Getrenntseins, dass man auch mal irgendwie plötzlich Wochenenden frei hat. Was wollte ich jetzt noch gerade fragen? Also das hat sich dann so nach und nach so eingeschlichen, dass ihr so dieses Modell gefunden habt, mit dem ihr jetzt lebt. Gibt es, genau, das war die Frage, gibt es auch Situationen, wo ihr wirklich mal doch so als Family irgendwie unterwegs seid oder kommt das überhaupt nicht vor?
Ja, es kommt immer mal wieder vor, wo wir auch mal irgendwie zusammen irgendwie in den Tierpark gehen oder solche Sachen unternehmen. Ich bin da aber immer noch so ein bisschen zwiegespalten, weil meine Tochter findet das natürlich super, ne? Mama und Papa gleichzeitig da, das ist natürlich das Tollste überhaupt. Auf der anderen Seite merke ich, dass mir das oft schwerfällt, weil ich ja dann nach außen oder wir halt nach außen ja wirken, wie dieses Familienbild, was, ne, ich gerne leben würde, wir es aber nicht sind, finde ich manchmal schwierig und auch so mit der Kommunikation, weil es auch immer noch viele Themen, also zwischen dem Kindsvater und mir gibt, die noch nicht wirklich geklärt sind oder aufgearbeitet sind, wo es dann immer Reibereien gibt. Und ich halt auch nicht möchte, dass meine Tochter irgendwie diese, sag ich mal, negativen Schwingungen, wenn man es mal so betiteln möchte, unbedingt mitbekommt. Ja, also wie es gibt es immer hin und wieder, gibt es das. Und auch bei Kita-Festen zum Beispiel sind wir auch immer beide da und er kommt da auch immer. Und
Okay, das
das
finde ich
funktioniert
schön,
dann
ne,
auch.
dass man trotzdem, ne, weil es wird ja immer wieder solche Ereignisse geben, wo sie, deine Tochter, im Mittelpunkt steht und gerne beide dabei haben will und ne, dass ihr das hinkriegt, dann auch zumindest solche Events oder auch mal einen gemeinsamen Ausflug zu machen, das finde ich wirklich schön. Gehen wir mal so ein bisschen da rein. Du hast vorhin gesagt, also ne, am Anfang warst du dieser Überzeugung, alleinerziehen ist total schrecklich und hart und schwierig und so. Und dann hast du festgestellt, so, hey, da gibt's eigentlich auch ein paar positive Aspekte dran. Was sind das für positive Aspekte, die du so gefunden hast für ein Leben als Alleinerziehende? Oder du sagst ja gerne Einelternfamilie, ne?
Ja, ich finde, das ist irgendwie so ein schönerer Ausdruck. Weil man ist ja nicht alleine. Also ich habe ja ein super starkes Umfeld. Ich habe so viele liebe Menschen, die mich unterstützen. Deswegen bin ich ja nicht alleine. Ich bin vielleicht alleine mit meiner Tochter hier in meiner Wohnung. So, oder wenn ich sie abends zu Bett bringe. Aber ich fühle mich nicht in dem Sinne alleine, alleine, nur weil ich jetzt keinen Partner habe, der jetzt irgendwie mit mir hier zusammen wohnt.
Entschuldigung, da muss ich gerade mal reinhaken, weil ich das
Ja.
total spannend finde, weil es wieder mal zeigt, wie viel Macht Sprache hat, ne? Und wie sehr nämlich in diesem Wort, ich meine, es geht ja nicht um du bist alleine, sondern alleinerziehend. Du bist die, die das Sorgerecht hat. Ich weiß nicht, wie ihr es aufgeteilt habt, aber
Wir haben beide das
ja,
Sorgerecht,
siehst du
ja.
nicht mal das. Also insofern, das stimmt total, dass in diesem Wort, also finde ich jetzt, wo du das gerade so sagst, in diesem Wort alleinerziehend, diese Betonung so sehr auf allein liegt, was ja schon an sich eine negative Schwingung hat und was diesem Ganzen, und ich glaube, das ist wirklich ein total entscheidender Punkt, dass du in dem Moment, wenn du alleinerziehend wirst, so ein Stempel von, das, was du vorhin auch gesagt hast, dieses Mitgefühl, Mitleid irgendwie bekommst, weil sie ist ja allein. Was natürlich voll der Unsinn ist, wenn du irgendwie ein funktionierendes Umfeld hast oder, ne, ich meine, irgendwann kommen ja vielleicht auch neue Partner dann wieder ins Spiel oder was auch immer. Aber das finde ich gerade total wichtig, da mal hinzuschauen, wie negativ dieses Wort wirklich tatsächlich ist. Und das finde ich schön, dass du das aufbrichst und sagst, vielleicht finden wir dafür ein anderes Wort, Einelternfamilie oder wie auch immer, um diesen negativen Grund, also diese negative Grundschwingung aus diesem Familienmodell letztendlich rauszunehmen, ne?
Ja, richtig. Und nur, sage ich mal, weil jetzt niemand irgendwie physisch anwesend ist, ist man dann gleich alleine, weil ich glaube, man kann genauso in einer Paarfamilie sehr alleine sein und auch sehr
Oh ja.
alleinerziehend
Ja,
sein.
guter Punkt.
Auf der anderen Seite, ich weiß, es gab eine Situation, muss ich noch mal kurz ausholen, wo eine Mutti zu mir meinte, von wegen, ich bin ja auch quasi alleinerziehend, weil mein Mann ist ja ständig weg und arbeitet ganz viel. Und da habe ich gedacht, so, ja, das ist vielleicht auf einer anderen Seite doof und ist auch nicht vielleicht die Vorstellung, die man leben möchte. Aber auf der anderen Seite ist es für mich was komplett anderes, weil finanziell ist es eine ganz andere Nummer. Und auch, was den Austausch angeht. Also ist ja immer, na, du kannst ihn immer anrufen, du kannst dich beraten, du kannst irgendwie, wenn das ist mit dem Kind, stehst du da nicht alleine. Und deswegen habe ich mich in dem Punkt so angegriffen gefühlt im ersten Moment, zumindest von wegen, nee, das ist für mich komplett was anderes.
Guter Punkt. Wie machst du das, wenn es jetzt tatsächlich um so Fragen geht, was weiß ich, ne, die deine Tochter so allgemein betreffen? Wie machen wir, also wie mache ich das mit der Betreuung? Oder beziehst du den Vater da irgendwie auch mit ein? Oder sagst du ganz klar, ich meine, du hast gerade gesagt, ihr habt gemeinsames Sorgerecht, das heißt eigentlich so viele Dinge müsst ihr ja gemeinsam entscheiden. Aber du sagst andererseits jetzt, dass so diese Beratung, ne, wie machen wir es, nicht stattfindet. Wie kann ich mir das vorstellen?
Nee. Ich sag mal, wenn es also wirklich, sage ich mal, wichtige Dinge oder ernste Dinge, die bespreche ich schon mit ihm. Aber so Dinge, die, sage ich mal, den täglichen Alltag betreffen oder auch meinen Erziehungsstil oder wie ich mit ihr leben möchte, da kommen dann wirklich meine Freunde ins Spiel, mit denen ich mich auseinandersetze. Oder wie gesagt, halt auch andere Alleinerziehende, weil das einfach ein anderer Austausch ist und ich sonst immer oft das Gefühl habe, mich verteidigen oder rechtfertigen zu müssen, warum ich Dinge mache, wie ich sie mache. Und das vermeide ich dann einfach größtenteils. Aber wenn irgendwas ist, also auch wenn sie krank ist oder wirklich hier Not an Mann ist, weiß ich, dass er da ist und sich dann auch um sie kümmert. Also darauf kann ich mich schon verlassen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich weiß, dass es vielen Alleinerziehenden nicht so geht. Und daher, das ist schon eine große Hilfe. Aber sonst habe ich so, sage ich mal, meine Babysitter des Vertrauens, die ich dann anrufen kann und die dann meine Tochter dann übernehmen, genau.
Okay, lass uns nochmal zurückgehen zu dieser Frage, ne? Was gibt es so für positive Aspekte an dem Einelternmodell?
Ja, also mittlerweile habe ich echt viele für mich rausfinden können. Alleine, was ich schön finde, es quatscht dir keiner doof rein, sage ich mal. Also du kannst wirklich Sachen entscheiden, wie du halt Lust hast. Gehen wir heute in den Tierpark? Ja, okay, wir wollen beide hingehen, machen wir das. Ist egal, wenn wir nach Hause kommen, weil es wartet keiner auf uns. Wir können das einfach unseren Alltag so gestalten, wie wir halt Lust haben. Oder ich das ganz alleine mit meiner Tochter halt besprechen kann. Und ich muss nicht noch einen Haushalt für noch eine Person. Also ich, ne, es ist nur, sind nur wir beide, was glaube ich auch manchmal hilfreich ist, wenn man dem anderen nicht noch die Sachen hinterherräumen muss. Und ich kann auch zum Beispiel den Erziehungsstil, den ich für mich als richtig erachte, wenn man so sehen will, richtig und falsch, ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache, aber wie ich das halt leben möchte oder wie ich den Umgang mit meiner Tochter pflegen möchte, wo mir halt auch keiner reinredet. Also ich habe da wirklich die Freiheiten, das so zu machen, wie ich möchte. Und was ich mir immer wieder vor Augen halte, ist dieses Bild, meine Tochter kriegt nicht diese Streitigkeiten mit, die wir, glaube ich, hätten, wenn wir irgendwie eine Familie wären. Und das ist der größte Pluspunkt überhaupt, dass sie merkt, wir haben so eine starke Bindung und wir haben auch so ein schönes Leben, was, glaube ich, andersrum überhaupt nicht möglich wäre durch diese ständigen Streitereien und dieses ständige Lieblose, will ich es mal nennen, darin aufzuwachsen wäre viel, viel, sage ich mal, toxischer als in einer Einelternfamilie oder so, wie wir es leben.
Gut, das ist jetzt bei dir so die Situation, ne? Weil das ist die Alternative, mit dem Vater zusammenzuleben. Das wäre toxisch, wie du es gerade genannt hast. Aber ich meine, theoretisch, ne, kann es ja auch Männer geben, die zu dir so passen, dass sie dich perfekt ergänzen und vielleicht sogar im Haushalt helfen. Ne? Aber
Nee,
das.
natürlich. Ich glaube, das will ich auch gar nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann jemand kommt, mit dem es super passt und wo wir dann eine Art Patchwork-Familie sind oder wie auch immer man das betiteln möchte. Aber halt in der Konstellation
Ja, verstehe.
mit ihrem Vater, das funktioniert halt überhaupt nicht. Aber sie merkt es natürlich auch, weil sie vergleicht mittlerweile, sie wird immer älter und es kamen auch schon Fragen auf, wie, warum wohnt Papa eigentlich nicht bei uns? Und dann sind natürlich auch erstmal so die Sachen so, okay, ja, wie erkläre ich das jetzt am besten und was sage ich jetzt? Und, aber da ich mich ja auch viel mit der Thematik befasse, habe ich ihr einfach erzählt, es gibt solche Familien, es gibt solche Familien, da wohnt der Papa da, manchmal wohnt er halt nicht da. Es gibt auch Familien, da ist gar kein Papa anwesend. Es gibt Familien, da gibt es zwei Mütter. Es gibt Familien mit zwei Papas. Also wirklich so alles, sage ich mal, auferzählt, was es so gibt. Und da war das für sie aber auch total verständlich. So von, ja, okay, bei uns ist das halt so. Alles klar.
Okay.
Also ich finde halt auch wichtig, dass man, ne, gerade wenn solche Fragen kommen oder auch, es gibt ja auch Einelternfamilien, wo es gar keinen Papa gibt, dass man das nicht irgendwie probiert wegzuschieben oder das Thema, ne, so außen vor lässt, sondern wirklich das Kind einbezieht und es einfach so kindgerecht erklärt, wie es möglich ist.
Genau, und dabei auch ehrlich und authentisch ist und da ist auch nicht versucht, irgendwas zu beschönigen oder
Genau.
irgendwie so, sondern auch sagt, so ist es halt. Und ja, es kann ich mir vorstellen, dass es für eine Dreijährige irgendwie nicht so, also dass es nicht so einfach ist, einer Dreijährigen das so zu erklären, aber ich finde es schön, wenn du das so. Und ich meine, gerade, ne, in Berlin, da erlebt man ja sowieso wahrscheinlich überall das noch viel mehr, wie viel unterschiedliche Familienmodelle das jetzt gibt, als wenn du irgendwo so auf dem Dörps, also auf dem Dorf irgendwo wohnst, wo irgendwie vielleicht so die Familie dann noch eher hochgehalten wird und das irgendwie so als Alleinerziehende vielleicht noch ein bisschen anderes Bild wäre, oder? Wie nimmst du das so wahr, wenn du jetzt generell mit Erziehen, Alleinerziehenden, arbeitest du denn nur vor Ort oder auch online?
Beides.
Ja, okay, dann kennst du ja vielleicht unterschiedliche Situationen. Wie nimmst du das denn so generell wahr, wie Alleinerziehende heute oder ein Elternfamilien so, welche Herausforderungen generell haben die alleinerziehenden Mütter, begrenzen wir es mal da drauf jetzt, heute so zu wuppen immer noch?
Also noch mal kurz zu dem, sag ich mal, Berlin-Phänomen. Es ist ja wirklich so, also in Berlin ist es wirklich einfacher, sag ich mal, in dieser Art von Familie zu leben, ohne irgendwie schief angeguckt zu werden oder ohne diese ganzen Vorurteile. Also natürlich gibt es sie auch, aber viel geringer. Und es gibt sogar jetzt auch immer mehr, zum Beispiel beim Tierpark gibt es jetzt nicht das Familienticket, wo zwei Erwachsene plus Kinder, sondern es gibt jetzt auch die Möglichkeit einer Mini-Familie, wo ein Elternteil und ein Kind, dass man auch vergünstigt dann da reinkommt. Das sind für mich so erste Zeichen von wegen, okay, es passiert was irgendwie in der Gesellschaft, dass man auch viel mehr wahrgenommen wird als wirklich jetzt gelebtes Familienmodell und nicht mehr als irgendeine exotische Ausnahme, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt.
Oder
Und das
nicht
finde ich
geben
sehr schön,
sollte.
genau,
Ja.
oder nicht geben sollte.
Ja.
Das finde ich sehr schön zu sehen.
Schön, ja, toll. Das finde ich auch wirklich positiv.
Und ich hatte mal einen Aufruf gemacht hier in meiner näheren Umgebung, ob es noch andere Alleinerziehende gibt. Und da sind wirklich viele zusammengekommen und man merkt eigentlich, dass Tür an Tür es so viele gibt, aber man es halt nicht weiß, ne? Gerade auf dem, du gehst auf den Spielplatz und ja, man
Ja,
ist
yeah.
ja
Woher
nicht
soll
hier.
man es wissen, ob der Vater zu Hause wartet oder nicht?
Genau, und dafür ist Berlin natürlich wirklich, sage ich mal, entspannt und ich lebe auch sehr gerne hier.
Ja.
Was ich auch merke, zum Beispiel, sag ich mal, mehr, wenn man Richtung Süddeutschland geht und du wirklich, wie du vorhin meintest, in so einem kleinen Dorf, ist es natürlich nochmal eine andere Nummer, auch dann wirklich dazu zu stehen und auch nicht nur alleinerziehend sein und überhaupt dieses, ich möchte mich trennen, aber ich traue mich gar nicht. Erstmal auch finanziell, das ist natürlich auch ein Riesenaspekt, den man nicht vernachlässigen darf. Wobei auch so was das Ansehen, hört sich mal so doof an, aber diese Außendarstellung, was das natürlich angeht, von wegen, das darf man einfach nicht. Ne? Wir sind hier verheiratet, wir haben Kinder, man kann sich nicht trennen, weil man jetzt Kinder hat. So.
Also nimmst du das wirklich immer noch auch so extrem wahr, dass das immer noch eigentlich, ne, ich sag mal jetzt in der klassischen Bevölkerung irgendwie immer noch ein schwieriges Thema ist Trennung und dann vor allen Dingen auch alleinerziehend zu sein.
Ja, also ich glaube, es wird langsam einfacher, auch ne, durch die Rolle der Frau schon einfacher, sage ich mal, sich zu trennen als vielleicht noch vor 50 Jahren. Aber gerade dieser finanzielle Aspekt, weil oft ist es ja so, die Frau geht Teilzeit arbeiten, ne, wenn überhaupt, der Mann Vollzeit verdient das Geld. Und bei einer Trennung musst du einfach zusehen, wo du bleibst. Gerade auch wenn du nicht verheiratet bist, da hast du auf jeden Fall erstmal finanzielle Einbußen. Das ist leider nach wie vor Fakt, dass die Frau einfach aufgrund der Kinder ka eine Karriere technisch zurücksteckt, egal ob freiwillig oder einfach, weil der Mann, ne, mehr verdient. Aber ich sag mal, wie man vielleicht mal gedacht hat, dieses eine Ehe ist die beste Altersvorsorge, würde ich nicht unterschreiben. Weil es kann immer passieren, dass der Mann sagt auch, also auch sagen kann von wegen, ja, es war ja schön die 20 Jahre, aber ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und du hast irgendwie zwei Kinder und hast karrieretechnisch voll zurückgesteckt und musst jetzt einfach sehen, wo du bleibst. Und das ist, glaube ich, nach wie vor wirklich schwierig. Und auch immer noch dieses Hirngespinst, wie sage ich es meinen Kindern? Oh Gott, ich versaue jetzt damit deren Leben und wir können es doch nicht trennen. Und wie machen wir das denn mit dem Umgang? Und es kommen so viele Sachen dann auf einen zu, also auch erstmal so, was man für Fragezeichen im Kopf hat, was, glaube ich, auch viele, sage ich mal, erstmal davor abschreckt und sagen, ja gut, mein Gott, so schlimm ist die Beziehung auch nicht und ziehen es halt irgendwie so durch. Auf der anderen Seite habe ich selber erlebt, dass es auch viel mehr mutige Frauen gibt, die sagen, es ist mir ganz egal, für mich passt es nicht mehr, ich liebe ihn nicht mehr oder was auch immer für Gründe. Ich trenne mich jetzt und wir kriegen das schon irgendwie hin und sind dann aber auch eine viel bessere Mama oder auch Frau, beziehungsweise das heißt besser, sondern glücklicher einfach und selbstbestimmter als vorher. Und das spüren die Kinder auch. Und von daher ist es, glaube ich, diese Vorstellung, dass es für Kinder immer das Schlimmste der Welt ist, wenn die Eltern sich trennen. Ich sage immer, es kommt darauf an, wie man sich trennt.
Auf
Dass man
jeden Fall.
wirklich es schafft, auf diese Elternebene, ne, wirklich zu kommen und die Paarebene einfach hinter sich zu lassen.
Was oder wie begleitest du denn jetzt Menschen, die ne, an so einer Entscheidung, an so einem Punkt stehen, so wir wollen uns trennen oder ich habe mich jetzt getrennt, jetzt stehe ich da, ne, es fehlt vielleicht Geld, ne, wie mache ich es mit den Kindern? Wie begleitest du Menschen in dieser Situation?
Also es ist ganz unterschiedlich, ne, an welchem Punkt sie gerade stehen. Also ich sag, also im besten Fall holt man sich wirklich Unterstützung schon mit, sage ich mal, einem Trennungswunsch. Weil dann kann man schon ein bisschen vorplanen, in Anführungsstrichen, und einem auch so ein bisschen die Ängste nehmen. Also ganz oft, wenn man halt noch gar keine Berührungspunkte mit diesem Thema Alleinerziehend überhaupt hat, weil man, ne, jahrelang einfach ein anderes Familienkonzept gelebt hat, weiß man gar nicht, was das heißt. Also oft gibt es gerade mal diese Fragen erstmal, auch wie machst du das denn eigentlich? Oder dieses, was heißt das denn? Was brauche ich denn dafür? Weil man einfach dieses Wissen noch gar nicht hat. Und dann natürlich auch, ne, gerade wenn eine Trennung irgendwie ansteht, meistens kommen halt die Mütter zu mir, im besten Falle natürlich auch der andere Partner, was aber nicht immer der Fall ist, aber es ist auch okay. Von wegen, wie sage ich es den Kindern? Was brauchen meine Kinder? Das ist natürlich immer so, sage ich mal, mit der erste, sage ich mal, Grund auch, das natürlich auch nach wie vor wichtig ist und wo ich auch helfen kann. Aber auf der anderen Seite ist es mir immer ein persönliches Anliegen, wirklich dann in dem Fall dann die Mutter zu stärken. Und dass es auch okay ist, dass sie, ne, auch die Emotionen zeigt, dass es auch okay ist, dass sie traurig darüber ist, dass man nicht trennt, dass die Ehe vielleicht gescheitert ist, dass man wütend ist, weil der Partner irgendwas gemacht hat, was man nicht wollte. Und die Kinder dürfen genauso wütend, sauer und verletzt sein, dass Mama und Papa nicht mehr zusammen sind. Und das ist auch vollkommen okay. Dass man erstmal dieses, in diese Akt, das ist auch wieder nur diese Akzeptanz. Es ist okay, was du fühlst. Es ist okay, was du gerade durchmachst. Und ja, es ist scheiße. Und es ist schwer. Und es ist anstrengend. Dass man das auch nicht schön redet, weil eine Trennung ist einfach emotional eine krasse Herausforderung. Und dass man das erstmal so und dann wirklich guckt, ne, so von wegen, was brauchst du jetzt? Ne, möchte man irgendwie wissen, in welche Richtung will ich gehen? Möchte ich mehr Klarheit erstmal für mich wissen? Was brauche ich jetzt, um mich besser zu fühlen? Wie kann ich dadurch meine Kinder stärken? Ne, will ich das Haus irgendwie verkaufen, wenn es eins gibt? Will ich ausziehen? Soll er ausziehen? Wie machen wir das mit dem Umgang? Es gibt ja so viele Sachen, dass man wirklich erstmal so Ruhe reinbringt und so Step by Step irgendwie das angeht, weil sonst ist im Kopf einfach nur ein Chaos und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und dann natürlich im späteren Prozess wirklich auch, dass ich dabei helfe, die Kommunikation, ne, mit dem Ex-Partner wirklich auf eine gute Ebene zu bringen. Dass, sage ich mal, diese ganzen verletzten Gefühle oder was da früher alles war auf der Paarebene, dass das kein, also in dem Sinne keine Rolle mehr spielt, wenn es um die Kinder geht. Dass man wirklich auf dieser Elternebene ankommt und ein gutes Verhältnis als Eltern schafft. Und dadurch können aus meiner Meinung nach die Kinder genauso gut aufwachsen, wie als wenn man noch in einer Paarfamilie wäre. Aber dass man wirklich da anknüpft, auch, ne, an der Thema Kommunikation. Oder auch irgendwann, was mache ich denn? Mein Sohn will nicht zum Papawochenende. Was kann ich machen?
Inwiefern arbeitest du an der Stelle zum Beispiel auch mit Werten, dass mal die Eltern gemeinsam irgendwie so beschließen oder auch für sich selber irgendwie mal so feststellen, was sind eigentlich meine Werte und man darüber vielleicht so in die Kommunikation reinkommt? Ist das ein Thema?
Ja, das ist auch ein Thema, aber eher so auf der persönlichen Ebene, sag ich mal, jetzt gar nicht so auf das Familienleben bezogen, sondern erstmal für sich selber das zu definieren, weil ich merke, gerade wenn Klientinnen aus längeren Beziehungen zu mir kommen, sie oft gar nicht wissen, wer bin ich denn überhaupt jetzt noch ohne Mann oder wer will ich überhaupt sein oder was für eine Mama will ich überhaupt sein? Und das ist natürlich ein Prozess, das erstmal aufzuarbeiten, um sich erstmal ein bisschen selber wieder zu finden Und dann natürlich auch aus dem, was ich ja auch am Anfang hatte, dieses, ne, meine Umstände sind schuld und alles ist blöd, da raus und zu sagen, gut, so ist es, ich will das jetzt ändern, ich will mich jetzt nicht mehr so hilflos und ausgeliefert fühlen. Und dann helfe ich halt dabei, wirklich, ne, das Beste irgendwie draus zu machen, um wirklich auch ein gutes, harmonisches Familienbild halt auch als ein Elternfamilie leben zu können. Das ist durchaus möglich. Und ich möchte nicht mehr diese ganze Zeit diese negative Sichtweise, ich möchte halt was Positives, diese positive Sichtweise viel mehr rausstellen, dass es auch was ganz Tolles ist, weil gerade, was für mich noch ein riesen Pluspunkt ist, ist die starke Mutter-Kind-Beziehung, die man hat. Also ich glaube, die Beziehung, die ich mit meiner Tochter habe und was ich auch sehe bei anderen Alleinerziehenden, die ist wirklich sehr, sehr intensiv, weil man einfach so viel Zeit miteinander verbringt und weil halt, ne, diese Aufmerksamkeit einfach ungeteilt da ist von beiden Seiten. Und das macht natürlich was. Also ich glaube, gerade Eltern-Kind-Beziehungen kann dadurch definitiv stärker werden.
Und zwar, das finde ich auch einen total spannenden Aspekt, wo ich ja so gerade drüber nachdenke, nicht nur zwischen Mutter und Kind oder Kindern, sondern eben auch dann zwischen Vater und Kind, der dann ja irgendwie in der außergewöhnlicheren Rolle ist, wirklich tagelang, ne, es gibt ja auch diese Wochenwechselmodelle irgendwie oder eine ganze Woche, wirklich komplett für die Kinder oder das Kind irgendwie zuständig zu sein. Und das finde ich eigentlich ein total positive Entwicklung auch, weil das ist ja immer noch wirklich in, also solange du irgendwie diese Vater, Mutter, Kind, Kinder-Nummer lebst, so, ne? Also ich bin froh, dass ich sie habe und lebe, aber ne, da ist es trotzdem, also ich kenne wenige, die irgendwie auch diese Care-Arbeit, sagt man immer so neudeutsch, irgendwie rund um die Kinder wirklich total, also in der gesamten Verantwortung auch sich wirklich aufteilen. So, ne? Du bist jetzt irgendwie so, also es gibt natürlich jetzt noch ne, viele schon Modelle und die Väter bringen sich auf jeden Fall wahnsinnig viel mit ein gegenüber früher. Das wird auch immer mehr. Aber so dieses, du bist jetzt mal tagelang allein dafür verantwortlich für ne, Einkaufen, Brotboxen richten, Schulsachen kontrollieren, ne, Arzttermine wahrnehmen, Elternabende vielleicht, whatever irgendwie so. Also das ist ja schon eher selten, dass die Männer da so voll mit involviert sind. Und das finde ich eigentlich auch so ganz spannend. Aspekt, dass das, glaube ich, auch so, wenn das, ne, gesellschaftlich wirklich gelebt wird, auch gesellschaftlichen Veränderungen irgendwie bringt.
Ja, definitiv. Also das ist auch total schön zu merken, dass gerade in meinem Fall, wie eng auch die Bindung ist zu dem Vater von meiner Tochter, also mit ihr. Auf der anderen Seite für mich manchmal nicht so einfach, weil sie leben ja quasi ihr Leben für sich und ich bin einfach kein Teil davon. Da muss man auch so ein bisschen loslassen lernen. Das ist auch am Anfang nicht so einfach. Oder auch Thema, ne, Feiertage. Ich muss mein Kind teilen. Wie macht man das? Auch nicht immer so leicht. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wenn man das rein aus der Perspektive des Kindes sieht, unglaublich wertvoll, dass sie wirklich beide so intensiv haben können. Weil, wie du schon sagst, in der klassischen Familie ist oft, ne, ist einfach oft nach wie vor so, der Vater ist viel weg, abwesend, die Mama ist viel öfter da und der Papa sieht vielleicht mal ein paar Stunden das Kind oder am Wochenende mal irgendwie einen Ausflug, aber das war's. Und es ist auch immer noch was anderes, wenn die Mutter noch dabei ist, ne, als wenn der Vater wirklich 100% alleine irgendwie für alle Bedürfnisse des Kindes sorgen muss.
Naja,
Ja.
genau. Ne? Weil, also ich erlebe es so an mir selber, aber auch so jetzt im Begangenheit, dass die Mütter so schon die Sorgenden sind. Ne? Und die Väter das eher so lässig nehmen, aber was ja für die Kinder auch total super ist. Ne? Also es muss ja nicht eher diese voll Umsorgende sein. Und ne, also ich habe mir ja auch schon relativ früh jetzt in meiner Mutterschaft angewöhnt, dann auch mal irgendwie ein paar Tage immer alleine wegzufahren oder gönn mir Seminare und so. Und das weiß ich, dass meine Kinder das total cool finden, weil dann eben nicht die Mutter daneben steht noch, die sagt, jetzt aber wirklich und hier, das muss mal noch und räum mal doch noch mal das hier weg und so. Das passiert dann einfach nicht. Oder anders, ne? Also passiert natürlich trotzdem, aber das ist echt, finde ich, unter diesen ganzen Aspekten so mit einer der schönsten, dass es wirklich aus Kindersicht dann so sehr intensiv das eine und sehr intensiv das andere gelebt werden kann und eben auch so klar wird irgendwie, ne, die einen machen es so, der andere macht es so und ja, so ist es dann halt eben. Also so eine
Ja.
unterschiedliche Sicht auf die Welt auch zu gewinnen und zu verstehen, so ist es alles okay. Und das, ne, so ist es okay und so ist es okay. Hast du dich denn mit dem Vater deiner Kinder so generell über, weiß nicht, so grundlegende Erziehungsfragen wie Medienkonsum, Essen, ne, was weiß ich, solche Themen, wo es ja oft irgendwie so unterschiedlich Vorstellungen vielleicht auch mal gibt oder ne, oder generell auch zwischen den Kindern und den Eltern oft unterschiedliche Vorstellungen gibt. Habt ihr euch darüber so gesagt, okay, das ist aber die Linie oder auch, ne, wie man, keine Ahnung, wie man mit Belohnungen oder Konsequenzen oder so umgeht?
Das haben wir so im Detail nicht besprochen. Ich glaube, das macht so jeder so, wie er das für sich denkt.
Und das funktioniert aber auch gut,
Das
oder?
funktioniert. Klar, ich meine, umso größer sie wird, umso mehr erzählt sie mir natürlich auch. Ne? Bei Papa durfte ich das machen und das Handyspiel machen, was zum Beispiel bei mir jetzt nicht gibt. Aber ich finde es jetzt auch nicht schlimm oder so. Also, und ich glaube, für meine Tochter ist es auch ganz klar, das darf ich bei Papa, aber bei Mama nicht oder
Ja.
andersrum. Also, und das ist, da fragt sie dann auch gar nicht. Das ist für sie
Ist
völlig
das was,
normal.
was du so, wenn du jetzt in der Beratung bist, deinen Klientinnen, Klienten auch mitgibst, so lass dann das, was da jeweils in den getrennten Haushalten passiert, auch sein und misch dich da nicht ein? Ist das so ein grundsätzlich guter Rat oder wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich schon, weil ich meine, wir sind alle erstmal verschieden. Ne? Jeder hat seine Art und Weise, Dinge zu handeln und genauso als Mutter oder Vater auch. Und in dem Sinne, finde ich, gibt es auch nicht immer, ne, das ist richtig und das ist falsch oder das Erziehungsmodell ist das Richtige und das andere darf man auf gar keinen Fall. Ich finde, wenn es natürlich, sage ich mal, grobe Sachen sind, mit denen man nicht irgendwie konform ist, ne, klar. Aber sonst, sage ich mal, diese alltäglichen Dinge, weiß ich nicht, ob es jetzt eine Stunde Fernsehen ist oder anderthalb oder keine Ahnung, das Spielzeug von Peppa Woods gekauft wird oder von was auch immer, finde ich, das sollte wirklich jeder Elternteil für sich irgendwie entscheiden. Und wie gesagt, was ich nur erlebt habe und auch von anderen weiß, dass die Kinder sehr gut in der Lage sind, das auch wirklich klar zu trennen. Was auch wichtig ist, weil sonst passiert irgendwann dieses, nee, ich will das aber auch, weil bei Papa darf ich das ja auch. Und dann ist so das Miteinander ausspielen oder gegeneinander ausspielen immer auch ein bisschen schwierig. Was auf jeden Fall wichtig ist, egal ob es, das ist immer so ein schmaler Grat, so manchmal probieren sie ja so ein bisschen das zu sagen, ja, aber bei Papa habe ich das gemacht und dann weiß man, vielleicht stimmt das gar nicht so. Und dann sag ich, ja gut, dann frage ich mal den Papa, ne, wie das so war. Dass sie halt auch merken, also die Kinder wirklich merken, man steht im Austausch mit dem anderen Elternteil. Ich meine, ist so schon irgendwie ein Miteinander und nicht so dieses, ne, man kann ja auch eine Art von parallele Elternschaft führen oder wirklich eine, sage ich mal, friedvolle, konstitutive, nebeneinander existierende Elternschaft und wo man merkt, die Eltern reden auch miteinander und das Kind weiß das auch.
Ja, sehr schön. Was glaubst du, ist das, was noch so passieren darf bei diesem Label alleinerziehend, so jetzt auch aus gesellschaftlicher Sicht, damit das vielleicht mehr Frieden findet?
Ja, also da darf, glaube ich, noch viel passieren. Ich sage mal, gerade natürlich auch auf finanzieller Sicht gesehen, ne, gerade gut Steuerklasse 2, ja, okay. Gerade aber im Vergleich, ne, zum europäischen Kontext gesehen, zahlen wir Alleinerziehende in Deutschland wesentlich mehr Steuern als woanders. Und was ich auch so mitkriege, ist dieser finanzielle Aspekt, wenn man einfach mehr im Monat über hat, um sich zum Beispiel einen Babysitter leisten zu können, kann man mehr Dinge unternehmen, auch für sich, vielleicht mal ausgehen oder ins Kino, wodurch man sich als Mama oder auch als Papa wieder besser fühlt und dann hat man auch wieder viel mehr Kraft für den Alltag seiner Kinder. Dieses Geld fehlt dann aber irgendwie. Und das finde ich auf jeden Fall ist ein Aspekt, wo es als steuerlich noch was gemacht werden kann. Dann haben wir jetzt ja Thema Kindergrundsicherung, die jetzt ja kommen soll. Ich will jetzt hier nicht zu politisch sein, deswegen nur kurz am Rande, finde ich einen wichtigen Punkt und ein gutes Zeichen, was aber auch noch optimiert werden könnte und sollte und dürfte.
Okay.
Von daher glaube ich, ist da noch viel zu tun, auch in der Politik, dass wir überhaupt aber auch uns ein Gehör verschaffen können, weil ich glaube, oft ist es so, man hat so viel mit seinem Alltag zu tun, ne? Auch dieses ganze, wie kriege ich Job, Kind, Alltag, ich darf mich selber nicht vergessen, Freunde, soziales Umfeld, alles unter einem Hut, dass man oft einfach gar keinen Kopf mehr dafür hat, sich auch um solche Belange irgendwie zu kümmern. Und da finde ich einfach gut, dass es da Entlastungen geschaffen werden. Also, dass da Entlastungen geschaffen werden und auch, dass zum Beispiel die Thema Kinderbetreuung oder besondere Kinderbetreuung, dass das ausgeweitet wird, ne, für Mütter oder Väter, die wirklich in Schichtarbeit arbeiten, zum Beispiel, dass es da einfach andere Betreuungsmöglichkeiten gibt, die es auch teilweise schon gibt, aber dass sie einfach noch, sag ich mal, mehr ausgeweitet werden, dass man auch in Berufen weiterarbeiten kann, wie man vorher gearbeitet, gerade in einem Pflegeberufen oder auch Wochenenddienst, Schichtdienst. Und nicht nur einfach, sag ich mal, seine Karriere nicht weiterverfolgen kann, nur weil man jetzt Mutter ist oder, sag ich mal, Schrägstrich alleinerziehend, weil jetzt keiner mehr da ist, der das Kind nimmt, wenn man halt nachts arbeiten muss.
Ja.
Also da ist auf jeden Fall auch noch Handlungsbedarf gegeben, definitiv.
Sehr spannend und also für mich waren da jetzt wirklich auch so, ne, weil ich halt damit echt bisher keine Berührungspunkte hatte tatsächlich, paar wirklich spannende Gedanken dabei. Vielen Dank. Wenn man jetzt so sagt, ja, stimmt, wir stehen gerade an so einem Punkt, noch wissen nicht oder wissen schon, also wissen nicht, wie es weitergeht oder wissen schon, dass wir uns trennen wollen. Oder ich bin alleinerziehend, weiß nicht, wo mir der Kopf steht, gehe hier irgendwie nur noch unter. Wie findet man dich? Wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
Genau, und ich habe jetzt mein Business gegründet, Hand in Hand Familiencoaching heißt es. Und da findet man mich auch unter hand-in-hand-familiencoaching.de. Und da findet man all mein Instagram und auch natürlich meine E-Mail-Adresse und mein Kontaktformular. Da kann man mich sehr gerne jederzeit anschreiben und ich habe es auch so für mich konstruiert, weil ich auch gerade weiß, dass es manchmal auch finanziell natürlich nicht immer so einfach ist, dass das Erstgespräch auf jeden Fall kostenlos ist. Also es ist wirklich so, dass man mich erst kontaktieren kann und wir reden erstmal in Ruhe, ne? Wo ist der Stand? Wie sieht es bei dir aus? Was brauchst du? Kann ich dir überhaupt helfen? Und in wie viel Umfang brauchen wir? Weil für mich ist es wichtig, dass ich dich, also meinen Klienten direkt dort abhole, sag ich mal, wo der Schmerz am größten ist und wir schnell eine Lösung dafür finden und nicht, uns nicht lange in diesem Problem darum aufhalten, weil das Problem ist aus jedem Winkel irgendwie kennt man das genug. Und ich will halt wirklich schnell, dass wir zusammen da auf eine Lösung kommen. Und deswegen ist es für mich wirklich dieses mal lösungsorientierte Kurzzeitcoaching. Das kann von einer Session dauern. Manchmal, wenn eine Perspektive sich schon gewandelt hat, dann reicht es manchmal schon. Oder halt wirklich in der Begleitung bis zu 2 Monaten. Es kommt immer ganz drauf an, mit welchem Thema man auch kommt, und was man wirklich für sich, sage ich mal, auflösen möchte. Manchmal sind es aber auch so viele Themen, dann sage ich, wir konzentrieren uns erstmal auf, ne, den größten Schmerzpunkt. Und oft ist es auch so, wenn man das gelöst hat, dann ändern sich auch oft die anderen Sachen auch mit. Auch so starke Emotionsausbrüche von Kindern zum Beispiel, ne? Mein Kind ist ständig wütend, hört nicht auf mich. Wenn man an sich selber oft arbeitet und da mehr Ruhe und Klarheit, ich meine, das wissen wir alle, wenn wir gestresst sind, sind unsere Kinder auch gestresst. Und wenn man da an sich irgendwie arbeitet und da gelassener wird und entspannter wird, werden es die Kinder meistens halt auch mit.
Das ist ja meine Grundphilosophie. Vielen Dank, dass du das an der Stelle auch nochmal erwähnt wird. Das kann man nicht oft genug sagen und das wirklich immer, immer wieder. Es geht um einen selber und um die eigenen Bedürfnisse und Glaubenssätze und dahin zu schauen. Und das gelingt eben oft besser mit jemandem, der von außen nochmal mit drauf schaut.
Ja,
Und
definitiv.
ja,
Und auch die
genau.
Kinder sind eigentlich auch und, ne, unsere größten Lehrer und spiegeln uns jeden Tag,
Genau.
was gut läuft. Was auch teilweise erschreckend ist und teilweise gleichzeitig, also zugleich ist. Und wie gesagt, es ist oft, wie du sagst, dieses, Natürlich, irgendwie schafft man das auch alleine. Aber wenn man mit mir zusammenarbeitet, schafft man es einfach viel schneller und muss so viele starke Emotionen aushalten und hat halt klar einen Fahrplan und fühlt sich auch nicht so hilflos. Ich finde, gerade wenn man einen Schritt geht, ja, ich brauche jetzt die Unterstützung, ich hole mir jemanden alleine, das macht schon so einen Unterschied von wegen,
Total.
ich tue irgendwas, es geht voran, ich fühle mich jetzt nicht mehr so ausgeliefert in meiner Situation.
Ja, da stimme ich dir völlig zu und unterstütze das auch sehr, weil ich das tatsächlich selber auch, also tatsächlich auch für mich immer mal noch wieder irgendwie seltener, aber gelegentlich in Anspruch nehme, aber eben auch von meinen Klientinnen kenne, dass oft schon allein, wie du gerade gesagt hast, dieser Schritt zu entscheiden, ich ändere jetzt was und suche mir dafür Hilfe, das eben der entscheidende Schritt ist.
Ja.
Sehr schön, Jenny. Wir verlinken natürlich deine Webseite auch direkt hier in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung. Wer da also Interesse hat, mit Jenny mal zu sprechen, kann da jetzt direkt den Kontakt herstellen. Und am Schluss, liebe Jenny, habe ich immer zwei Fragen und die darfst du jetzt auch noch mal beantworten. Und die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ja, Thema Dankbarkeit ist eh wichtig in meinem Leben. Auf jeden Fall natürlich für meine Tochter, ganz klar. Sie ist jeden Tag die größte Lehrerin in meinem Leben und bin unheimlich dankbar, dass sie da ist, auch wenn das alles natürlich nicht so gelaufen ist, wie ich es eigentlich wollte. Aber im Nachhinein ist das Beste, was mir jemals passiert ist und auch durch sie und durch die Umstände, dass ich immer zu meiner Berufung gefunden habe, jetzt wirklich das zu tun, was ich tun möchte. Es ist unheimlich befreiend und unheimlich erfüllend auch für mein ganzes Leben. Dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Dann bin ich dankbar für, sag ich mal, meine Gesundheit und die Gesundheit von meinem Kind und allen drumherum. Weil gerade dieses, ich möchte so lange wie möglich irgendwie noch für meine Tochter da sein und sie für mich, dass man das einfach auch nicht unterschätzt, dieser Gesundheitsaspekt, dass es einfach so wertvoll ist, dass wir jeden Tag aufwachen und uns geht's gut. Und dafür bin ich jeden Tag dankbar. Und ich bin dankbar für alle Alleinerziehende, die jeden Tag das ihr Bestmögliches geben und die bestmögliche Mama oder Papa sind, die sie sein können. Und dafür bin ich einfach unheimlich stolz und dankbar, dass es so tolle Menschen da draußen gibt. Weiterhin stark sind und sich nicht unterkriegen lassen, ja.
Ja, schön, schön, schön. Schöne Worte. Wunderbar. Muss auch mal gesagt werden. Genau. Und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
Also, ich glaube, es gibt natürlich sehr viele, aber ich glaube, die Hauptbotschaft ist so, das Leben ist nie gegen euch oder gegen uns. Also alles, was irgendwie passiert, egal ob positiv oder negativ, hat alles irgendwie einen Erfahrungswert. Und wir können nur daraus lernen und daran wachsen. Das finde ich unheimlich wichtig und auch bereichernd, das so zu sehen. Denn daraus können wir alle das Beste machen und sind nicht das Opfer irgendwie unserer Umstände, sondern haben immer wirklich die Macht darüber, selbst zu verändern und selbst für uns besser zu machen und es einfach so anzunehmen, wie es ist. Man weiß nie, was morgen kommt, aber wirklich das nicht immer nur als alles ist schlecht und irgendjemand ist schuld zu sehen, sondern wirklich, sage ich mal, die Verantwortung dafür zu nehmen und sagen, egal, ich mache da das Beste draus, es wird schon.
Super, sehr, sehr gut. Bin ich voll dabei und wunderschön formuliert. Jenny, das war ganz toll, dass du so persönlich deine Geschichte mit uns geteilt hast und da waren so viele Hinweise drin, glaube ich, wie man es machen kann, wenn man in die Situation des Alleinerziehenden, der Alleinerziehenden gerät. Und vielen Dank für den Austausch und dass du deine Expertise hier auch mit uns geteilt hast.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch voll gefreut, mit dir zu quatschen.
Genau, mal mehr so quatschen.
Genau.
Ja, aber mit so vielen versteckten Weisheiten, also gar nicht versteckt, sondern es waren wirklich tolle Gedanken dabei. Vielen, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und jetzt erstmal alles Gute weiterhin euch und ja, wir bleiben auf jeden Fall auch in Kontakt. Bis dann.
Genau. Ja, bis dann.
Tschüss.
Ciao.
So, sicher waren wieder viele Inspirationen dabei. Wenn du mehr darüber lernen willst, wie das alles mit den Glaubenssätzen geht, wie man die verändern kann, wie man sie überhaupt identifizieren kann, wo die herkommen und warum sie uns manchmal so hinderlich sind, dann darfst du gerne schon mal einen Blick auf mein Buch, das ich geschrieben habe, werfen. Das erscheint allerdings erst im April, aber man kann es jetzt schon vorbestellen. Du findest den Link zum Buch Das Geheimnis bewusster Mütter direkt in den Shownotes und vielleicht magst du ja schon mal drauf schauen, ob das dich vielleicht anspricht und du dich schon mal für den April darauf vorbereiten möchtest. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.